Was wäre wohl aus dem Direktor geworden, wenn er gesagt hätte, hiermit übergebe ich die Werke von Karl May den Flammen? Adolf Hitler selbst war ein großer Verehrer Karl Mays. Vielleicht schon deshalb, weil beide ihre Bücher im Gefängnis geschrieben hatten. Sven Hedin galt als Aushängeschild der nationalen Bewegung und der Rassenideologie. Er blieb es über das Ende des Dritten Reiches hinaus. Auch mit seinen Büchern verbrannte der Direktor also wohlgelittene Literatur. Ist das nicht ein schönes Beispiel, wohin Übereifer und Verblendung führt? Eine wirkliche Kapriole der Geschichte wäre es gewesen, wenn er auch noch Mein Kampf ins Feuer geworfen hätte. Aber das war damals noch nicht so verbreitet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sei es fast der einzige Titel im Bestand der Bibliothek gewesen, sagte mir Kühler. Jedenfalls musste man nach dem Krieg wieder bei Null anfangen. Groß war die Auswahl zu Henrys Zeit sicher nicht. Aber Henry sagte mir, er habe viel aus den Büchern Heinz Konsalics gelernt. Der war damals sehr populär. Es hätte auch Anspruchsvolleres gegeben, wie Pasternak oder Capote. Diese Bände hatte Dr. Kühler sicherlich selbst beigesteuert. Er war nicht nur ein Mann Gottes, er war auch ein Mann des Wortes, ein begeisterter Leser und Büchernarr. Er besaß Witz und Verstand und hatte ein Gespür für gute Literatur. Er sagte mir auch, dass er jedes Buch, das neu in die Bibliothek aufgenommen werden sollte, zunächst der Anstaltsleitung, sprich dem Direktor, vorlegen musste. Es hätte Wochen, manchmal gar Monate gedauert, bis er von dort eine Antwort bekam. Es ist ja erstaunlich, welche Angst viele, meist unbelesene Menschen vor Büchern haben. Sie vermuten darin eine Art Bacillus, der sich in Windeseile verbreiten könnte. Der damalige Direktor hatte jedes Buch gelesen und geprüft. Eine Aufnahme in die Bibliothek konnte nur mit seiner Zustimmung erfolgen. Dabei war er alles andere als ein Bücherfreund. Seine literarischen Kenntnisse waren eher bescheiden. Auch aus Kunst machte er sich nicht viel. Das wollte sich der Direktor natürlich nach außen nicht anmerken lassen. Am liebsten hätte er, wie sein Vorgänger, alle Bücher aus der Anstalt verbannt. Das wagte er allerdings nicht. Soweit hatten sich die Zeiten immerhin geändert. Der Direktor, mir fällt partout sein Name nicht ein, wollte zeigen, dass er von der Gesinnung ein anderer ist, was er im Großen und Ganzen auch war. Kühler sagte mir, er habe sich den einen oder anderen Spaß erlaubt, indem er ihm Arno Schmidt, Peter Weiß oder Günter Eich vorlegte. Nach langer, anstrengender Lektüre habe ihm der Direktor dann mitgeteilt, dass diese Autoren sicherlich für ihn selbst und Dr. Kühler geeignet wären, aber doch nicht für die Insassen. Diese seien mehr an leichter Unterhaltung interessiert. Kühler ließ sich nicht beirren und hat den Direktor weiter getriezt. Als nächstes gab es Günter Grass, Alfred Andersch und Wolfgang Köppen. Er habe so den Direktor in die neue deutsche Literatur eingeführt, sagte er mir und lachte dabei. Jedenfalls saß Dr. Kühler mir nun gegenüber. Nach einigen Floskeln kam er auch schnell zur Sache. Er erzählte mir, dass Henry ihm, nachdem sie sich besser kannten, ein dickes Bündel beschriebenes Toilettenpapier zugesteckt hätte. Henry bat ihn, es zu lesen, vor allem aber es in Sicherheit zu bringen. Er hatte es in seiner Matratze versteckt gehalten. Wenn es entdeckt worden wäre, hätten die Wärter die Blätter sicherlich vernichtet. Kühler schmuggelte die Seiten hinaus. Anfänglich bereitete ihm die kleine enge Schrift, fast unleserlich mit Bleistift auf das grobe Papier gesetzt, große Mühe. Teilweise waren die Blätter zerrissen oder mit dem Stift durchstoßen. Mit der Zeit ging es besser. Dr. Kühler übertrug alles mit einer Schreibmaschine in eine leserliche Form. Es war nicht nur der Anfang, es waren große Teile eines Romans. Henry hätte auf keinen besseren treffen können. Kühler erkannte sofort die Qualität des Textes und er erkannte Henrys Talent. Es waren die Personen, die einem sofort gegenwärtig waren, die dichte Atmosphäre und Stimmung, die nichts Gekünsteltes hatten, die Glaubwürdigkeit der Handlung, die jeder Leser sofort nachempfinden konnte. Natürlich hätte es auch Korrekturen gegeben und Anlass zur Kritik. Henry habe diese willig angenommen und umgesetzt. Er habe schnell gelernt. Ihre Begegnungen, ihre Gespräche, so sagte mir Kühler, würden sich nur noch um Sprache, Formen, Ausdruck, Stil drehen. Kühler habe ihn bestärkt, den Roman zu Ende zu bringen. Fast täglich habe ihm Henry nun Blätter übergeben. Nachts nach dem Abdrehen des Lichts habe er gearbeitet, manchmal bis in den Morgen hinein. Kühler hat die Blätter abgetippt und an das Manuskript angefügt. Leider konnte er die Seiten nicht wieder zum Gegenlesen zurückgeben. Aber Henry habe den gesamten Roman im Kopf gehabt. Jeder Satz sei ihm präsent gewesen. Wenn er kühler Passagen bemängelte, bekam er beim nächsten Mal von Henry eine Korrekturseite, die sich in geänderter Form nahtlos in den Text einfügen ließ. Es sei wie im Roman Fahrenheit 451 von Bradbury gewesen. Darin sind Bücher verboten und ihr Besitz wird streng bestraft. Werden Bücher gefunden, werden sie auf der Stelle verbrannt. Bei Henry war es ähnlich. Bei Bradbury lernen die Dissidenten den Inhalt eines Buches auswendig. Jeder kennt immer ein Buch, Wort für Wort. Damit ist es in Sicherheit und kann nicht zerstört werden. Nach dem jeweiligen Buch wird auch sein Träger benannt. Die Büchermenschen heißen also untereinander Madame Bovary, ein anderer Dorian Gray oder ein Geschwisterpaar, die Brüder Karamasow. Du kennst das Buch? Ich habe dir schon mit 15 davon vorgeschwärmt. Ach so, bitte entschuldige, das ist das Alter. Aber genau so war es bei Henry damals. Er hatte seinen Roman Wort für Wort im Kopf, sagte Kühler.